ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Annette Dittert.
Ja. Hallo.
Hallo und
thanks for having me, wie man in London sagt.
Ja, und wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben einen langen Tag vor sich, weil Sie heute Abend noch hier im Land auf einer Bühne sitzen, in Gschwend, nämlich im Bilderhaus. Ja. Da machen Sie auch noch mal ein Gespräch. Und
freu ich
habe jetzt gerade gehört, Sie sind zum ersten Mal in Stuttgart.
Ich glaube, also ich war schon mal in dieser Sendung, das heißt, ich muss schon mal hier gewesen sein, aber bewusst habe ich die Stadt noch nie erlebt und dass es hier eine tolle Oper gibt, das haben Sie mir jetzt gerade erklärt. Das heißt, ich muss noch mal wiederkommen.
Ja, dabei Baden-Württemberg ist keine Unbekannte für Sie. Sie haben nämlich in Freiburg studiert.
Genau. Ja, aber das ist was ganz anderes. Und von da bin ich nie nach Stuttgart gekommen.
Nee,
aus irgendeinem Grund.
Ja, aber es dauert auch lange. Erstmal 3 Stunden. Ne?
Genau.
Ja, wieso was ganz anderes? Also was haben Sie da empfunden?
Ja, das ist, also damals war das, ich war ganz jung und habe Philosophie studiert und war Punk. Das war irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl. Und von da aus nach Stuttgart zu fahren, das war irgendwie gar nicht so. Das hatte man jetzt nicht so auf dem Schirm.
Hat man nicht so auf dem Schirm. Das war jetzt auch, ist auch Südbaden und hier ist Württemberg. Sie sind Journalistin, Sie sind Autorin, Sie waren langjährige Auslandskorrespondentin bei der ARD, Sie waren in Polen, in den USA, natürlich von London kennen wir Sie alle. Mhm. In Ihrer Paraderolle kann man sagen, das ist schon so ein bisschen die Rolle Ihres Lebens, oder?
Ja, das war, irgendwie ist es das geworden, das war aber nie geplant. Also mein Leben ist eigentlich sehr von Zufällen bestimmt worden. Und einer dieser großen, schönen Zufälle war, dass ich irgendwann in London gelandet bin, weil der damalige NDR-Intendant mich in New York getroffen hatte und meinte, ich soll doch einfach zum NDR kommen. Ich war vorher beim WDR, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und ich habe spontan ja gesagt, weil ich irgendwie Lust auf London hatte, obwohl ich die Stadt überhaupt nicht kannte. Mhm. Das war wirklich verrückt. Ich war einmal bei einem Schulaustausch in Coventry und fand England eigentlich kalt, nass und das Essen schlecht und wollte dann nie wieder hin. Da war ich 16,
also
muss man
Sie
dazu
hätten,
sagen.
Selbst wenn man das hätte machen können, hätten Sie auch nicht darauf zugegriffen.
Ich glaube nicht, das war wirklich ein reiner Zufall. Und dann kam ich in London an, 2008, also schon eine lange Zeit her, und wusste eigentlich schon nach einer Woche, das ist eigentlich mein Land und das ist vor allem meine Stadt. Mhm. Wieso hat mir das vorher keiner gesagt? Und und wusste einfach schon nach 1-2 Wochen, dass ich da bleiben wollte. Und das habe ich dann irgendwie auch hingekriegt.
Was hat's ausgemacht? Weil wir haben ja auch so, irgendwie alle oder viele von uns haben so eine Faszination für Großbritannien. Ist da auch viel Klischee dabei? Oder wie war das bei Ihnen, als Sie dort angekommen sind?
Warum dadurch, hat das dass so ich da ja gar nicht hin wollte ursprünglich, war das jetzt nicht das übliche Klischee, was mich da fasziniert hat. Nein, mich hat einfach fasziniert, dass London anders als New York, wo ich vorher war, so eine europäische Stadt war und so eine Stadt, wo man das Gefühl hatte, hier ist alles ein bisschen mehr für die Ewigkeit gebaut und gleichzeitig ist es natürlich auch wunderschön. Die Leute sind freundlich. Da kam noch dazu, dass ich im Mai dort ankam. Das ist die schönste Zeit überhaupt in London, der Frühling. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, hier passe ich hin. Und das ist manchmal so etwas, das kann man gar nicht genau beschreiben, warum. Das ist das Licht, das sind die Farben, das sind die Menschen. Das war irgendein ganz tiefes Bauchgefühl, dass ich wusste, hier will ich bleiben.
Sie haben ja natürlich für die ARD die ganze Insel abgedeckt, ne? Also das ganze Vereinigte Königreich im Grunde. Da gibt es ja London und wahrscheinlich den Rest. Ja. Gibt es da große Unterschiede?
Oh ja, also London ist eigentlich ein Kosmos oder ein Land für sich, wenn man so will. Und das hat mit dem restlichen Land überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und das muss man auch wirklich immer wieder im Kopf behalten, weil man als Journalist natürlich sehr, sehr oft in London hängen bleibt, weil da die Politik passiert, weil da auch so viel los ist. Man kann im Grunde auch als London-Korrespondentin sein Leben verbringen, ohne diese Stadt jemals zu verlassen. Was natürlich aber ein Riesenfehler ist. Und ich habe eigentlich immer in den ganzen vielen Jahren, in denen ich UK-Korrespondentin war, darauf geachtet, auch viel zu reisen. Und ich war eben auch viel in den anderen Ländern. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass Großbritannien oder auch das Königreich so viel mehr ist als nur London oder England. Viele verwechseln das ja hier immer und sagen England für Großbritannien, was damit zu tun hat, dass die Briten das selber verwechseln. Aber es gibt eben Schottland, Wales, England und Nordirland. Und das sind 4 verschiedene Länder, die auch wieder ganz eigene Charakteristika haben. Und das muss man auch, finde ich, immer mit abbilden. Und das habe ich mich auch bemüht in diesen Jahren für die ARD.
Journalistin und Ex-ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert ist bei uns in SWR1, Leute. Wir haben versprochen, die Begriffe jetzt mal richtig zu erklären. UK, England, Großbritannien, Vereinigtes Königreich und so weiter. Jetzt habe ich schon viele Doppelungen, ja. Englisch, Deutsch. Vielleicht machen Sie das mal.
Ja, genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Das gesamte Ding heißt das Vereinigte Königreich und besteht aus Nordirland, Schottland, Wales und England. So, dann gibt es noch Großbritannien. Das ist einfach nur England, Schottland, Wales. Und England ist bei weitem nicht Großbritannien und die Briten sind auch nicht alle Engländer. Das bringen die Deutschen und selbst wirklich gebildete Deutsche ständig durcheinander. Die sagen dann, wir fahren nach England, obwohl sie nach Wales fahren. Das mögen die Waliser gar nicht.
Gar nicht.
Und das ist aber auch zu entschuldigen oder auch einfach zu erklären, weil die Briten das selber immer durcheinander bringen. Also die sagen auch oft, we're British, obwohl sie eigentlich Engländer sind. Und warum das so ist, das ist relativ kompliziert. Das kriegen wir jetzt hier nicht hin. Aber die Engländer in ganz kurz haben eben einfach ein sehr seltsames Selbstbewusstsein, weil sie immer von sich gesagt haben, wir sind Briten, um sozusagen den Schotten das Vereinnahmen etwas leichter zu machen.
Aber die Iren sind keine, haben mit alledem gar nichts zu tun.
Die Iren nicht, aber Nordirland ist Teil schon. Vom Vereinigten Königreich.
Und das ist auch Teil
als 1801
langen Konflikts.
Genau, das. Ja.
Aber wenn ich nach London fahre oder nach Manchester oder nach Cornwall, dann bin ich in England.
Ja.
Okay. Sehen Sie, da mussten Sie auch kurz nachdenken. Genau. Ja, wunderbar. Sie sind ja auch Stilikone.
Ja.
Ja, also wenn ich bei Google Annette Dittert eingebe oder bei einer großen Suchmaschine, da wird ja jetzt immer so Auto vervollständigt, ne? Da kommt als nächster Begriff immer Kleidung.
Ja, ich weiß
ist Ihnen das
nicht.
Bewusst?
Ja, also mittlerweile natürlich habe ich das auch mitbekommen. Aber eigentlich ist das auch eine seltsame Geschichte, weil ich immer schon bunte Sachen anhatte, immer gern, weil mir das einfach bessere Laune macht. Und erst in Großbritannien oder als ich in London ankam, wurde das plötzlich Teil meiner Persönlichkeit oder des Images. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es da irgendwie passte. Ich hatte auch dasselbe Zeug schon in Polen an, aber da ist es keinem aufgefallen, weil es nicht so zu dem Land passte. Und ich glaube, das hat sich da so zusammengefügt, so wie ich eben auch in meiner ersten Woche in London dachte, hier passe ich irgendwie hin. Das hat irgendwie alles plötzlich gepasst und dadurch wurde es dann Teil des Images, was aber eigentlich nie so von mir geplant war.
Also keine Formel dahinter?
Nee,
die Mäntel, die Karos.
Gar nichts.
Ist einfach
also das
ihr
hatte
Stil.
Ich schon immer. Also,
ja, kann man ja leicht überprüfen, weil man kann sie ja angucken in Polen. Das war auch eine spannende Zeit.
Oder? Ja. Weil
alle assoziieren sie ja inzwischen mit Großbritannien, mit dieser London-Geschichte und der Korrespondentin. Aber sie haben ja schon so viel mehr gemacht. Beim Radio angefangen zum Beispiel.
Ja, ich habe angefangen beim SF Beat in Berlin, damals vor dem Mauerfall noch im alten West-Berlin. Das war so eine Jugendfunksendung mit viel Musik und war dann später Stadtteilreporterin Schöneberg. Also ich habe viel in Berlin lange gemacht, bevor ich dann überhaupt beim Fernsehen im WDR gelandet bin und habe dann meine erste Auslandskorrespondentenstelle war in Warschau in Polen und das war für mich eigentlich mal jenseits jetzt der Großbritannien-Phase, die dann auch die längste Phase meines Lebens wurde, war für mich eigentlich die spannendste Zeit als Journalistin.
Warum?
Weil das die Zeit war, bevor Polen damals der EU beitrat. Das war 2000 bis 2004 und das war eine ungeheure Zeit. Ja, des Optimismus, des Aufbruchs. Die Polen haben ja damals mit fast 78%, glaube ich, für den Beitritt gestimmt. Und es war einfach eine unglaublich tolle Stimmung. Die Polen waren mir vorher völlig unbekannt als Land. Auch das war ein Zufall, dass ich da gelandet bin. Und ich habe plötzlich ein Land und ein Volk entdeckt, das so ungeheuer witzig, innovativ, unternehmungslustig und auch unternehmerisch ist vom Denken. Das hat mich total überrascht, also als ich da ankam. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte eigentlich als West-Berliner, so Kind der Punkrock-Zeit, überhaupt keine richtige Vorstellung von Osteuropa. Das war immer der graue Teil auf der Karte, wenn man so will. Ja. Und plötzlich saß ich in Warschau und habe entdeckt, da ist ja gar nichts grau. Und die Polen sind wahnsinnig witzig vor allem. Ich habe dann auch Polnisch gelernt, was sehr schwierig am Anfang war. Aber als ich das einmal konnte, da öffneten sich natürlich noch mehr Türen. Vor allem, weil dann klar war, ich bin jetzt keine von den alten, den übrig gebliebenen Vertriebenen, die jetzt irgendwie eventuell zurückkommen, weil sie was zurückhaben wollen. Sondern als Westdeutsche Polnisch zu lernen, das fanden die ganz toll. Und das hat dann irgendwie, ja, da habe ich so Geschichten gemacht oder Geschichten entdeckt, die für mich alle vollkommen neu waren. Und das war eine irre Zeit.
Ist ja inzwischen auch nicht mehr so klar in Polen, ne? Ein gespaltenes Land zwischen Euroskeptikern, Kritikern, vielleicht einen Rechtsruck auch erlebt, das Land. Da haben Sie da im Grunde genau reziprok das Gegenteil von dem gemacht, was Sie dann in England begleiten durften, nämlich den Brexit.
Das war wirklich dann sozusagen das gespiegelte Gegenteil. Wobei in Polen war ich auch nochmal 2017 und habe dann auch nochmal zwei Dokus gemacht darüber, wie das sich da dann auch gedreht hat, leider.
Was gibt's Neues aus Großbritannien? Was gibt's Neues von der Insel? Dafür war eigentlich in der ARD immer Annette Dittert zuständig, seit viele denken können, uns das zu sagen. Aber sie machen es ja immer noch und deswegen sind sie auch heute hier. Lass uns mal heute über die Epstein-Files reden, weil das ist, glaube ich, ein Riesenthema natürlich. Ja. Epstein und Prinz Andrew. Der Prinz ist eigentlich der einzige Super-Promi bisher, der im Zusammenhang mit den Epstein-Files festgenommen wurde. Mhm. Was gibt es denn da aktuell Neues?
Aktuell ist es so, er wurde festgenommen, ja nicht wegen dieser ganzen Missbrauchsgeschichten, die ihm nicht nachgewiesen wurden bis jetzt von Minderjährigen, wo aber jeder weiß, dass da eine Menge dran ist, sondern festgenommen wurde er vorübergehend von der britischen Polizei, deshalb, weil er weil ihm vorgeworfen wurde, Misconduct in Public Office. Das ist so eine Art Amtsmissbrauch eines öffentlichen Amts, weil er nämlich als Handelsabgeordneter, das war eine offizielle Rolle, die er hatte für den britischen Staat, Geheimnisse und sensitive Informationen direkt an Epstein weitergegeben hat. Das ist ein Tatbestand, den die Polizei jetzt verfolgt. Und deswegen haben sie ihn auch festgenommen. Und zwar nicht, weil sie ihm direkt eine Anklage unterbreiten konnten, sondern weil sie ihn sonst nicht hätten interviewen können. Mhm. Und deswegen haben sie ihn dann auch nach 12 Stunden wieder freilassen müssen. Aber das ging natürlich wie ein Erdbeben durch das ganze Land. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich das weniger Gravierende, was ihm vorgeworfen wird, auch von der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, wo jetzt aber auch ermittelt wird, weil die Polizei jetzt dazu aufgerufen hat, und das fand ich auch sehr gut, dass eben Menschen auch aus seinem unmittelbaren Umfeld, also Bodyguards, die beobachtet haben, wie eben minderjährige Frauen da in den Buckingham Palace geschmuggelt wurden, dass die zur Polizei kommen, dass sie sich melden sollen bei der Polizei. Das heißt, da laufen im Moment ganz viele Untersuchungen und die Polizei ermittelt. Das ist aber bis jetzt noch nicht zu einer Anklage gekommen und das kann auch Monate und im Zweifelsfall Jahre dauern, aber das heißt eben für die britische Monarchie, dass das wie ein Damoklesschwert noch auf lange Sicht über ihnen hängen wird. Und das untergräbt im Moment die Legitimation des gesamten Palastes ganz massiv. Also das ist die schwerste Krise, in die die britische Monarchie seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten geraten ist.
Es gibt ja ein inzwischen sehr prominentes, vielleicht das prominenteste Opfer, nämlich Virginia Giuffre. Und die, ich wusste, dass mir das passiert, und die hat ja schwere Vorwürfe erhoben, noch zu Lebzeiten, inzwischen ist sie leider tot, gegen Prinz Andrew. Jetzt ist er exkommuniziert, alle Titel sind aberkannt, königliche Privilegien weg, die Lodge weg, alle Privilegien. Das heißt, deutet doch darauf hin, dass man im Königshaus mehr weiß, beziehungsweise nicht unbedingt überzeugt ist von seiner Unschuld.
Natürlich, also ich meine, die haben halt auch im Grunde immer viel zu spät reagiert. Also der Charles hat ja immer nur dann was gemacht, wenn es gar nicht mehr anders ging. Und der Auslöser für diese ganzen Aberkennung, also diese Entprinzung von Andrew, war letztlich, insofern hat Virginia Giuffre da doch etwas erreicht, auch wenn es nie zu dem Prozess kam, den sie führen wollte, weil es da einen Vergleich gab. Aber dieses Buch, sie hat im letzten Jahr ein Buch posthum ist veröffentlicht worden, wo sie nochmal beschrieben hat, wie diese Missbrauchsskandal, also wie Epstein sie herumgereicht hat und da auch nochmal wiederholt hat, die Vorwürfe gegen Andrew. Und das hat dann doch wie eine Bombe eingeschlagen, auch nochmal in Großbritannien. Und da, da wird auch noch mehr ans Licht kommen.
12 Millionen Pfund hat sie damals erhalten, damit sie nicht vor Gericht geht. Die Frage, die sich jetzt alle natürlich stellen, ist, was wusste Charles? Was wusste der britische König?
Und wo kam das Geld eigentlich her? Also Charles hat immer wieder behauptet, er hätte mit diesem Geld nichts zu tun gehabt. Das kann man ihm auch abnehmen. Das kam wohl irgendwie, vermuten jetzt die Royal Experts, die sich da mit täglich beschäftigen, aus dem Umfeld der Queen. Aber wenn jemand wie die Queen oder auch Philipp oder wer immer am Ende diese 12 Millionen rausgerückt hat für den Vergleich, die werden ja gewusst haben, was da gelaufen ist. Und man zahlt ja auch nicht 12 Millionen, wenn der Sohn völlig unschuldig gewesen wäre. Das heißt, das ist auch das, warum dieser Skandal so gravierend ist für das gesamte Königshaus. Weil natürlich die Fragen jetzt immer wieder gestellt werden, was hat Charles gewusst? Warum hat die Queen den so lange gedeckt? Die muss ja gewusst haben, dass da mehr los war, wie gesagt. Sonst rückt man ja nicht so viel Geld raus. Und das ist das ist etwas, was das Königshaus insgesamt ganz massiv beschädigen kann über die nächsten Monate und Jahre.
Ja, also die Republicans, die Gegner der Monarchie, die gewinnen ja jetzt ein bisschen auch die Oberhand, auch in den Umfragen. Parasites wird immer wieder, werden als Parasiten beschimpft. Das ist natürlich, also die Queen hätte dazu sicherlich nichts gesagt. Das kann man, glaube ich, sagen. Wie wird das Königshaus damit umgehen? Auch die nächste Generation, die Jüngeren?
Also es ist schon so, dass die das begreifen, wie gravierend diese Krise ist. Weil eben auch gerade in der jetzigen Zeit, wo es den Briten beschissen geht, sage ich mal, wo die Lebenshaltungskosten immer größer werden, wo viele Briten ganz persönlich nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen, ist natürlich eine Monarchie, die vor allem von Pomp und Circumstance lebt und die auch ungeheuer reich ist. Einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die Frage ist eben einfach, wieso haben die zum Beispiel so viele Paläste? Fragen, die immer gestellt wurden, aber nie so richtig durchgedrungen sind. Und das kommt jetzt eben durch diese Korruption, die eben bei Andrew deutlich wird, die da stattgefunden hat hinter den Kulissen, werden diese Fragen plötzlich drängender. Hm. Ja, und es ist ganz schwer sozusagen, diese britische Monarchie von diesem Pomp und Circumstance zu trennen, weil das letztlich auch immer ihre Legitimationsbasis war, dass man eben Rituale aufgeführt hat. Und das ist etwas, wo es wirklich schwierig wird. Und ich glaube, der eigentliche Bruch wird geschehen, wenn Charles an William abgibt. Weil William kann das nicht mehr glaubwürdig alles so vertreten. Solange Charles noch lebt, ich meine, der ist auch schon 78 jetzt, werden die, glaube ich, und das ist mein Eindruck im Moment, wird dieses Königshaus versuchen zu hoffen, dass das mit Andrew irgendwie in den Hintergrund rutscht und sie nicht so massiv trifft. Aber der Übergang zu William, da wird die britische Öffentlichkeit fordern, dass jetzt endlich was passiert, dass die Vermögensverhältnisse transparenter werden und dass eben auch diese Macht, die die britische Monarchie hinter den Kulissen ausübt, nach wie vor, dass das einfach aufhören muss. Mhm.
Annette Dittert ist bei uns, ehemalige ARD-Korrespondentin und Journalistin, die in Großbritannien lebt und auch von dort berichtet. Ja, also die Epstein-Files, die belasten Großbritannien ja auch jenseits der Royals, nämlich der britische Ex-Wirtschaftsminister Peter Mandelson, der House of Lords sitzt, der ist jetzt inzwischen zurückgetreten, eben aus demselben Vorwurf heraus, der auch dem Ex-Prinzen Andrew gemacht wurde, nämlich Weitergabe vertraulicher Informationen.
Genau, und deswegen ist auch er festgenommen worden, der war ja zuletzt Botschafter in Washington. Und das wiederum ist jetzt eine Geschichte, die auch Keir Starmer auf die Füße fällt, also die sogar die gesamte nationale Politik in Großbritannien erschüttert, weil Keir Starmer vorgeworfen wird, du hast das doch gewusst, warum hast du den denn zum Botschafter gemacht? Und Keir Starmer hat den natürlich damals, das war vor einem guten Jahr oder anderthalb Jahren, genau deshalb zum Botschafter gemacht, weil er gewusst hat, der hängt in diesen Kreisen mit drin und deswegen kann der vielleicht Trump auf Linie halten. Also das kann er nur natürlich jetzt nicht offen sagen und deswegen hängt er da in einer unangenehmen Lage, weil ihm natürlich die Opposition ständig das wieder vorhalten kann. Vor allem, wenn jetzt noch mehr Epstein-Files rauskommen oder noch mehr Korrespondenzen rauskommen zwischen Mandelson, also diesem ehemaligen Botschafter, und auch der Downing Street. Also das wird alles demnächst noch mehr, da wird noch mehr rauskommen und noch mehr veröffentlicht. Und das ist für Starmer eine heikle Geschichte für den britischen Premier.
Er hat doch seinen Stabschef schon geopfert.
Genau.
Nämlich
Morgan McSweeney. Genau, den hat er geopfert in der Hoffnung, dass das dann reicht. Denn das war wohl dessen Idee. Aber natürlich bleibt sowas trotzdem auch am Premier selbst hängen. Und Starmer ist sowieso, was die Innenpolitik angeht, wahnsinnig unpopulär in Großbritannien. Und das ist einer von vielen Skandalen und Fehlern auch, die er gemacht hat oder verantworten muss, die ihn möglicherweise irgendwann wirklich das Amt kosten werden.
Aber es ist ja schon auffällig. Also warum tut sich Keir Starmer eigentlich so schwer? Warum ist der so unbeliebt? Warum ist der, weil er ist der erste Labour-Mann, der nach ewigen Zeiten, wo die Tories an der Macht waren, die Konservativen, jetzt wieder so in Downing Street einziehen durfte. Und jetzt macht er das so schlecht.
Also das hat zum Teil damit zu tun, dass er und seine Regierung wirklich von Anfang an sehr viele Fehler gemacht haben, für die wir jetzt hier nicht viel Platz haben, weil das kompliziert und lang ist, aber wirklich politische Fehler, also falsche Entscheidungen, das schlecht kommuniziert. Er kommuniziert überhaupt sehr schlecht, also das kommt noch dazu. Die Briten sind eigentlich ein bisschen mehr Entertainment von ihren Politikern gewählt. Und haben sie ihn eigentlich gewählt, weil er eine Politik der Langeweile versprochen hat nach den chaotischen Tory-Jahren mit dem Brexit? Er macht das aber nicht gut innenpolitisch. Und dann kommt noch dazu, dass eben der Brexit ja schon 2016 eine Art Protestvote war, weil es den Leuten immer schlechter ging. Und es ist aber seitdem eben alles noch schlimmer geworden. Und das haben ja auch viele vorausgesagt von Anfang an. Also die Briten sind da ja auch belogen worden mit dem Brexit. Und diese ungeheure Wut, dass es eigentlich noch schlimmer geworden ist und dass dieses, ist jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, aber im Prinzip, dass dieses Protestvote überhaupt nichts gebracht hat, das trifft jetzt Starmer und zum Teil wirklich zu Unrecht, weil diesen Schaden, den der Brexit und natürlich auch noch die Pandemie und der Ukraine-Krieg angerichtet haben, über Nacht zu lösen, ist unmöglich. Die Geduld hat aber keiner mehr und deswegen trifft ihn diese Wut jetzt in einer Weise, die er eigentlich nicht verdient hat, denn die Labour-Partei kann am allerwenigsten für die Verhältnisse im Moment und für den Schaden, den der Brexit angerichtet hat. Und das kriegt er aber eben jetzt alles noch mit ab. Und dann kommt noch dazu, dass eben durch die sozialen Medien und durch Trump alles so instabil geworden ist vom Gefühl, dass eben die meisten Briten mittlerweile sagen, ja, die Mainstream-Parteien können es eben einfach nicht. Und die
Phänomen wie auch anderswo.
Ja, genau. Und die Rechtspopulisten, also Farage und Co., werden eben immer stärker. Und zwar nicht, ich bin jetzt auch, weil ich eben gerade ein neues Buch geschrieben habe, durch Großbritannien gereist. Und die meisten haben mir gesagt, wir wählen jetzt Farage oder Reform nicht, weil wir glauben, dass die irgendwas besser können, sondern weil wir einfach jetzt den gesamten Laden in die Luft jagen wollen. Hm. Und das fand ich schon schockierend, weil ich das immer wieder gehört habe. Also diese tief sitzende Enttäuschung und Zynismus über die Mainstream-Politik und über einen Premier, der eben einfach nicht gut vermitteln kann, dass er versucht, das Ganze zu reparieren, dass es aber dauert.
Annette Dittert ist bei uns Journalistin, lebt seit 2008 schon in Großbritannien. Mhm. Und Sie schreiben ja gerade ein Buch, haben Sie erzählt. Mhm. Ist aber noch nicht fertig, kommt, glaube ich, erst im Mai raus.
Doch, ist fertig, aber ich hab's fertig.
Okay.
Aber es ist jetzt im Druck, ja, es kommt im Mai.
Ja, und Sie beschäftigen sich damit.
Kann man schon vorbestellen,
Dear Britain heißt es.
Ja.
Und Sie beschäftigen sich mit dem, was in den letzten 10 Jahren, die Sie ja nun vollständig in Großbritannien waren, sich verändert hat, beziehungsweise wie sich Großbritannien verändert hat, in den letzten 10 Jahren seit dem Brexit 2016. Mhm. Wie hat sich's denn verändert?
Nicht zum Vorteil. Also der Brexit war damals ja eine Geschichte. Das war ja im Grunde, wenn man so will, der erste große Ausbruch des Rechtspopulismus in Europa. Das Referendum ist ja bekanntlich mit Lügen und falschen Versprechungen gewonnen worden. Ne? Damals hieß es ja, wir kriegen ganz viel Geld zurück, was wir nicht mehr der EU zahlen. Das können wir dann in unser Gesundheitssystem stecken und alles wird ganz toll. Es kam dann aber eben ganz anders, weil natürlich verschwiegen wurde, dass auch die Briten ganz viel Geld aus Europa bekommen haben, gerade die ärmeren Ecken wie Wales. Und das haben die natürlich mittlerweile kapiert. Also es geht dem Land deutlich schlechter als vorher. Das hat nicht nur mit dem Brexit zu tun, aber eine Menge. Also der war im Grunde wie so eine Art besonders effektiver Brandbeschleuniger. Es kam natürlich die Pandemie noch dazu, der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Ja, den Leuten geht es richtig dreckig und es gibt mittlerweile auch jede Menge Untersuchungen, dass der insgesamt jetzt schon das Land 4-8% des Bruttosozialprodukts gekostet hat. Ist ja klar, wenn man sich von seinem größten Handelspartner einfach abschneidet, dass das auf die eigenen Kosten geht. Die meisten Briten haben das mittlerweile kapiert. Also in den Umfragen sind 60-65% sagen, das war ein Fehler. Nur man will nicht so richtig drüber sprechen, weil kein Mensch weiß, wie man das wieder reparieren kann jetzt.
Hat es auch was mit Stolz zu tun? Also mit dem großen Nationalstolz, den man dort schon auch hat?
Ich glaube, es hat mit Stolz zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass es wirklich, der Weg zurück ist gar nicht so einfach. Denn solange die Rechtspopulisten weiter so relativ erfolgreich sind wie im Moment und die immer wieder sagen, falls Starmer es wirklich versucht, wieder zurückzudrehen, dann werden wir das alles wieder rückgängig machen. Solange diese Gefahr besteht, dass letztlich ja ein Rejoining, also ein Wiedereintritt in die EU wieder diesen ganzen Zirkus provoziert, wird auch Brüssel sehr vorsichtig sein, ob sie sich das jetzt nochmal antun wollen. Das heißt, der Starmer weiß auch, der britische Premier, dass das ganz schwierig wird, der Weg zurück. Und ja, das ist halt immer so, wenn Rechtspopulisten was anrichten, am Ende das zu reparieren, was zerstört wurde, relativ schnell und einfach, das kostet Zeit und Geduld.
Aber was sagen denn diejenigen, die damals das vorangetrieben haben, also die Brexiteers, was sagt denn ein Boris Johnson, was wird denn dazu geschrieben? Also sind die denn der Meinung immer noch, jawohl, das war gut, das war richtig?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe da auch für dieses neue Buch sehr viele Interviews zu gemacht. Ein Teil sagt einfach, das ist nach wie vor eine ganz tolle Idee und das war die richtige, es ist nur falsch umgesetzt worden. Ja, ohne erklären zu können, wie man es denn hätte anders umsetzen müssen. Andere sind etwas ehrlicher, aber das sind die wenigsten, wie Michael Gove, der damals ja an der Seite Boris Johnsons dafür gekämpft hat. Der gibt mittlerweile zu, dass all diese Handelsdeals, die man versprochen hat, die man dann machen kann, dass es die nie gegeben hat, dass man das falsch eingeschätzt hat und dass diejenigen, also die wenigen Deals, die sie mit Neuseeland oder Australien unabhängig von der EU dann sozusagen nach dem Brexit machen konnten, dass die den britischen Farmern sogar geschadet haben. Gove kann das egal sein, ne? Der hat mittlerweile Karriere gemacht und viele andere von den Brexiteers auch. Aber es gibt nach wie vor niemanden, der einem erklären kann, wozu das Ganze eigentlich gut sein sollte.
Na, man könnte ja denken, dass dieses von der EU losgesagte und damit unabhängigere Großbritannien jetzt zum Beispiel in den USA von Donald Trump mit der Zoll- und Wirtschaftspolitik jetzt einen super Handelspartner hat. Aber so ist es ja gar nicht gekommen.
Nein, und das ist, glaube ich, die größte Katastrophe für Großbritannien im Moment, weil der eigentliche Partner nach dem Brexit sollten die USA sein. Das haben die immer auch gesagt. Wir haben diese Special Relationship. Wir sind ja auch historisch mit denen ganz anders verbunden. Und das ist natürlich spätestens seit Trump 2.0, jetzt seit der zweiten Amtszeit von Trump, hat sich völlig in Luft aufgelöst. Schlimmer noch, es hat sich in sein Gegenteil verkehrt, weil Trump und die MAGA-Bewegung die Briten jetzt angreifen und unterminieren wie nie zuvor und auch aggressiver gegenüber Großbritannien sind als gegenüber anderen europäischen Ländern.
SWR1, Leute, mit Annette Dittert. Und wir waren gerade dabei, über die Folgen des Brexits zu sprechen, jetzt 10 Jahre danach. Wie hat sich Großbritannien denn politisch seitdem verändert? Also, Sie hatten vorhin schon gesagt, es ist ein starker Rechtsruck da. Wie sieht der aus in Großbritannien?
Das größte Problem ist, dass die Tory-Partei, also das, was sozusagen vergleichbar mit der CDU ist, also die Mitte-Rechtspartei, dass die sich nach und mit dem Brexit eben sehr an die Rechts, nicht Extremen, aber an die sehr viel weiter Rechtsaußenparteien, an die Rechtspopulisten rangeworfen haben. Und das hat dazu geführt, wie in vielen anderen Ländern im Übrigen auch, und da sollte die CDU, denke ich, hier auch echt aufpassen, dass es die eigentlich kaum mehr gibt. Die sind bei den letzten Wahlen komplett abgewählt worden, haben das schlechteste Ergebnis ever gehabt, eingefahren und sind jetzt im Moment in Umfragen. Es gibt im Mai wichtige Wahlen in Schottland, Wales und auch in vielen englischen Metropolen. Liegen die
Was
teilweise
sind das für
an der Viertel?
So
es ist im Mai. Ja, es sind so eine Art Regionalwahlen, die sind aber richtig wichtig, weil es ist Schottland, Wales und ganz viele große Metropolen in England. Und das ist so eine Art Midterm-Election in Großbritannien. Und da liegen die Tories im Moment an dritter und manchmal vierter Stelle. Das ist auch eine absolute Katastrophe. Also die Partei ist eigentlich so ein bisschen im Nirvana gelandet. Und das ist ein Riesenproblem, weil deren Wähler sind jetzt im Grunde politisch heimatlos, also die klassischen Konservativen. Starmer hat darauf reagiert, die Labour-Partei, dass er die Labour-Partei, die sozialdemokratische Partei, in die Mitte gerückt hat. Die sind jetzt viel rechter als vorher. Darüber haben sie aber ihre alten Stammwähler verloren, die jetzt zu den Grünen gehen, die früher nie irgendwen hatten.
Ich denke gerade an die SPD.
Oder sie gehen eben, diese alten Tories, Stammwähler, gehen jetzt eben zur Reform und den Rechtspopulisten. Das heißt, die Ränder werden immer stärker und das ist ein Riesenproblem mittelfristig, weil die Briten ja wie die Amerikaner so ein First-Past-the-Post-Wahlsystem haben, das eigentlich nur mit einem Zwei-Parteien-System funktioniert. Wenn jetzt aber plötzlich 5, 6 Parteien im Spiel sind bei den nächsten Wahlen, dann wird das Ergebnis bei einem Wahlsystem, wo immer nur der Erste gewinnt, völlig zufällig. Und das wird ein Riesenproblem. Und um nochmal auf die Maiwahlen zurückzukommen, das ist ein großer, wichtiger Stimmungstest und das wird möglicherweise Starmer das Genick brechen, wenn er da ganz stark verliert. Und das heißt, das ganze Ding ist eigentlich, diese ganze Parteienlandschaft ist an die Ränder nach rechts gerückt und die Labour-Partei, also die sozialdemokratische Partei, steht auf sehr wackeligen Füßen, obwohl sie gedacht haben, dass sie in der Mitte alle mit abfangen können, hat aber nicht geklappt.
Dieser Zusammensturz der Tories, der Konservativen, wie viel hat das zu tun mit der letzten Ministerpräsidentin, also mit Liz Truss, die ja im Grunde die Wirtschaft fast zerlegt hat mit ihrem Wirtschaftsprogramm oder Steuersenkungsmodell oder auch mit Boris Johnson? Also hat das auch mit so Einzelpersonen zu tun oder ist das tatsächlich ein strukturelles Problem?
Also es hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass irgendwann nicht mehr, dass die Tory-Partei, die ja immer für klassische konservative Werte gestanden hat, also Pro-Business, eben bewahrend konservativ, dass diese Teile der Partei von Boris Johnson rausgeworfen wurden. Und die Partei rückte eben immer stärker in den rechtspopulistischen Raum. Und da fragen sich natürlich die Wähler, wofür brauche ich das noch? Dann wähle ich lieber das Original. Ja. Das ist halt diese alte, das ist eigentlich eine Geschichte, die jeder mittlerweile wissen sollte, weil das immer wieder passiert. Und dann kam natürlich noch dazu, dass der Brexit eine Katastrophe war. Und das war ja ein Projekt der Tories, dass die Leute das begriffen haben und dass Liz Truss eben wirklich um ein Haar die gesamte Wirtschaft vor die Wand gefahren hat. Und da war dann dieser Ruf der konservativen Partei endgültig dahin, dass das eine ist, die wenigstens sich mit Wirtschaft auskennt und die sozusagen dafür sorgen kann, dass die Verhältnisse stabil sind. Da war nichts mehr stabil. Und da hatte man eben dann auf Labour gehofft und der kriegt das eben jetzt so schnell nicht wieder repariert und bekommt diese ganze Wut ab, ja, die er eigentlich nicht in dem Maße verdient.
Schauen wir vielleicht mal ganz kurz auf diese Rechtsextreme in Großbritannien. Ist die vergleichbar mit dem, was wir im Rest von Europa sehen? Also beispielsweise in Frankreich, Front National oder hier die AfD oder Italien. Weil ich denke jetzt an so eine Demonstration im September, 100.000 Menschen gegen Migration. Ich glaube sogar in London war die. Die war allerdings nicht initiiert von den klassischen Rechtspopulisten, also von Farage, sondern von jemandem, der noch weiter rechts
genau.
steht.
Genau, das war das Tommy Robinson, nicht. Wie er hier halt, Stephen Yaxley, irgendwas, eigentlich mit richtigen Namen. Das ist der Anführer der britischen Rechtsextremen. Die gibt es eben auch und der wird unterstützt von Elon Musk, der bei dieser Demo auch auftauchte und der sagte, das Land ist im Eimer, der ständig erklärt, dass die Briten vom Islamismus unterwandert sind und der eben massiv versucht, das Land zu stabilisieren. Dem wiederum sind die klassischen Rechtspopulisten rund um Nigel Farage nicht extrem genug. Das heißt, der mobilisiert und unterstützt den ganz rechten Rand, den es eben auch noch gibt. Und das ist eine Riesengefahr bei den nächsten großen Wahlen. Aber was jetzt, und das ist total interessant, das ist auch ganz neu, seit einigen Monaten oder Wochen eigentlich sogar, es gab eine Nachwahl in einem kleinen Städtchen, wo plötzlich die Grünen, die Rechtspopulisten, also die Grünen sind in Großbritannien sowas wie die Linken hier, also das sind nicht die, hier sind die Grünen ja mehr so eine bürgerliche Partei, die sind ein bisschen weiter am linken Rand und die sammeln im Moment all die Wähler, die von Labour enttäuscht sind und die haben da plötzlich eine Nachwahl mit überragenden Ergebnissen gewonnen und plötzlich gibt es auf der linken Seite eine Alternative zu Labour, die eben zu weit in die, also für die klassischen Labour-Wähler zu weit nach rechts gerückt sind. Und das wiederum wird eben die nächsten Wahlen interessant machen. Und das bedeutet aber eben auch, dass dieser einfache Durchmarsch, dass Farage und Reform sicher die nächste Wahl gewinnen, was alle in den letzten fast ein, zwei Jahren befürchtet haben, dass das nicht mehr so einfach möglich sein wird. Also das ist ganz interessant. Also es ist, wie gesagt, die gesamte Parteienlandschaft hat sich ein bisschen zersplittert. Und was das dann wirklich bei den nächsten Wahlen, die ja erst 2029 sind, heißen wird, das wird sehr, sehr interessant, aber auch sehr unvorhersehbar.
SWR 1, Leute mit Annette Dittert, die aus Großbritannien berichtet. Lange Jahre hat sie das für die ARD getan. Und das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer, Frau Dittert. Deswegen kommen jetzt auch ein paar Fragen. Und zwar zum Beispiel zur Einreisepflicht in Großbritannien. Da möchte Ulrike Münstermann wissen, warum einem die Einreise durch die Visapflicht ETA so schwer gemacht wird. Sie bemüht sich seit Tagen am Computer eins zu bekommen. Ist Ihnen das bekannt?
Ja, ich brauche das nicht, weil ich ja einen britischen Pass habe. Aber wenn man keinen hat als normaler deutscher Staatsbürger, muss man dieses Visum beantragen. Das ist aber eigentlich nicht so kompliziert. Das geht online relativ leicht, kostet 20 Euro plus minus und hält dann auch 2 Jahre. Das ist eine Regelung seit letztem Sommer, glaube ich. Und das geht aber. Also es gibt eine App und man kann auch über Visit Britain ist, glaube ich, die Website, wo man das hinkriegen kann oder Infos kriegt. Das geht eigentlich relativ einfach, ist aber natürlich total nervig für alle EU-Bürger. Früher ging das halt ohne, aber das ist eben auch eine der Spätfolgen des Brexit.
Margit Bedenig, wenn ich es richtig ausspreche, aus Großbettlingen, die möchte gerne wissen, es würde sie interessieren, ob ihre britische Staatsangehörigkeit etwas mit dem Brexit oder mit unsicheren Aufenthaltsgenehmigungen von Ausländern zu tun hat.
Eigentlich nicht ursprünglich. Also als ich das beantragt habe, habe ich das hauptsächlich deshalb getan, weil ich mich entschieden hatte, dort bleiben zu wollen. Ich fühle mich da einfach zu Hause jetzt und dann wollte ich eben auch richtig dazugehören. Und das war eben seit dem Brexit nicht mehr so, weil plötzlich war ich EU-Europäerin, hatte zwar einen Settled Status, also kann im Prinzip da bleiben oder hätte auch immer bleiben können, solange ich will. Aber irgendwie wollte ich richtig dazugehören, ich wollte auch wählen können und deswegen habe ich das mehr so aus, es war so ein Bauchgefühl. Eigentlich ist das ja ein total sinnloser Pass, wenn man einen deutschen Pass hat. Den braucht man ja für wenig als Europäer. Also ich habe ja beides, also ich habe den deutschen Pass ja behalten. Mittlerweile ist es aber schon so, dass ich denke, wenn ein Farage oder eine Reformpartei in Großbritannien gewinnen würde, wer weiß, ob dann dieser Settled Status für EU-Bürger wirklich auch ja auf Dauer nicht doch entzogen wird. Das weiß man eben alles nicht mehr. It's a mad world now. Insofern fühle ich mich jetzt auch ein bisschen sicherer. Das war aber nicht das ursprüngliche Motiv.
Sehr interessante Einblicke von eurem eloquenten Studiogast Annette
Danke.
Dittert. Das schreibt Steffen Albrecht, der noch eine Frage hat. Vielleicht können wir noch ein Wort über das marode Gesundheitssystem in England verlieren. Er sagt England, aber eigentlich betrifft es Großbritannien.
Ja, das haben wir jetzt gelernt, genau. In der ersten Stunde.
Weil er schreibt, sowas könnte uns ja auch blühen, auch vor dem Hintergrund, wenn man als Tourist nach Great Britain möchte. Was kann man dazu sagen? Also dieses NHS?
NHS, heißt das? Genau. Das ist das National Health Service. Das ist eigentlich ein ganz tolles System ursprünglich gewesen. Also jetzt ist es eine Katastrophe oder auch nicht nur, aber das war halt die Idee nach dem Zweiten Weltkrieg eines Labour-Premiers, der gesagt hat, wir wollen wir wollen ein Gesundheitssystem, das sich um alle Bürger kümmert, so gut wir es können, ohne dass sie dafür bezahlen müssen. Und das ist eben anders als in Deutschland, dass man nicht wie wir Krankenversicherungen bezahlen muss und man zahlt gar nichts im Prinzip. Man zahlt so eine National Insurance, da gehört das mit rein, aber es gibt keine expliziten Abgaben für das Gesundheitssystem. Und das ist natürlich bei einer zunehmend überalterten Gesellschaft, was die Briten eben auch sind, immer schwieriger zu halten. Im Grunde müssten die auch irgendwann sagen, wir müssen jetzt mal hier extra Zahlungen dafür anstoßen. Das machen sie aber nicht, weil das so ein Politikum ist. Und dann gab es eben beim Brexit, war das ja mit einer der Hauptgründe, dass Boris Johnson versprochen hat, diese 350 Millionen, die wir da angeblich jeden Monat an Brüssel zahlen, die stecken wir dann in unser Gesundheitssystem. Das ist eben nicht passiert. Und dann kam noch Corona, das war natürlich ein Riesenschlag für das Gesundheitssystem. Und die Labour-Regierung, seit die seit letztem Jahr im Amt ist, die bemühen sich sehr. Also die haben auch schon die Wartelisten verkürzt, das ist wesentlich besser geworden, aber es ist nach wie vor, wenn man es mit dem deutschen System vergleicht, und ich weiß, hier ist auch nicht mehr alles so wie früher, ist es schon ein ziemliches russisches Roulette, wenn man krank wird in Großbritannien, ernsthaft krank wird, ob man da wirklich immer gleich richtig und auch angemessen versorgt
wird. Hat aber auch dafür gesorgt, dass so ein Parallelsektor, so ein privater entstanden ist, in dem man sich dann mit Geld einkaufen kann. Ja. Das ist dann eben auch der Preis des Ganzen.
Ja.
Peter Meichle macht sich Gedanken um das Thema Migration. Es zeigt ja, also er sagt, interessant scheint ja doch zu sein, dass auch die Menschen in Großbritannien das Thema Migration sehr bewegt. Er findet schade, dass wir das jetzt auf eine Demonstration von Rechtsextremen reduziert haben. Wir sollen das Thema differenziert betrachten. An der Stelle muss man vielleicht sagen, wir machen ja hier gerade keine Sendung über Migration, aber vielleicht verlieren wir noch mal darüber was.
Gern.
Wie wird denn, also weil Großbritannien ist ja viel mehr eine Multikulti-Gesellschaft, ja, beziehungsweise ein Einwanderungsland aufgrund der eigenen Geschichte, ja, als wir uns zum Beispiel in Deutschland hier als Einwanderungsland
also
selber verstehen.
Es ist viel selbstverständlicher, nicht rassistisch eigentlich. Also natürlich gibt es da auch Rassisten, wie in jedem Land. Das Problem ist in Großbritannien ein bisschen, dass der Brexit unter anderem ja auch damit gewonnen wurde, dass Farage immer wieder gesagt hat, es gibt zu viele Einwanderer und wir können durch dieses EU Freedom of Movement, durch diese Arbeitnehmerfreizügigkeit das nicht wirklich kontrollieren. Und es bestand ein großes Bedürfnis danach, das besser zu kontrollieren. Und das finde ich auch fair enough. Das ist mit dem Brexit ironischerweise erreicht worden, weil man kann nicht mehr einfach nach Großbritannien ziehen als Europäer. Nur, was dann passiert ist, ist, dass Boris Johnson festgestellt hat, wir brauchen aber diese Migranten, weil plötzlich waren im Gesundheitssystem Riesenlücken. Zum Beispiel die ganzen spanischen Krankenschwestern waren weg. Die deutschen Ärzte waren teilweise weg, die ganz wesentlich mit das Ding am Laufen gehalten haben. Und dann hat er angefangen zu sagen, okay, da müssen wir eben Leute reinholen mit Visa. Und dann sind die Zahlen der Migranten zählbar, die hat man ja vorher nicht gezählt, weil die hin und zurück gingen aus Europa, zählbar, ich glaube, dreimal so hoch wie vorher. Und das sind vor allem Migranten jetzt, die eben aus Bangladesch, aus Nigeria, aus den ehemaligen Commonwealth-Ländern kommen und die eben People of Color sind. Also die keine Weißen sind. Und dadurch fällt das jetzt viel mehr auf als vorher. Also wenn man zu einem GP jetzt geht, in eine Klinik, in eine Arztpraxis, dann sitzen da vor allem schwarze Krankenschwestern, also aus Nigeria oder aus Bangladesch, die zum Teil, nicht alle, aber auch nicht so gut Englisch können. Und dadurch haben viele Engländer und Briten das Gefühl, hey, das ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden, Anführungszeichen. Ich meine das jetzt nicht ernst, aber oder meine es nicht wörtlich. Aber das ist eben ein Problem und das das will jetzt Labour lösen. Die haben im Übrigen die Migrantenzahlen auch schon massiv reduziert. Das geht aber teilweise dann auf Kosten des Gesundheitssystems, weil die brauchen die Migranten. Und das ist so ein Spannungsfeld, das sie nicht richtig gelöst kriegen. Labour müsste eigentlich erklären, wir brauchen diese Migranten up to a point. Und wir versuchen aber da, wo es eben irreguläre oder illegale Migration ist, wie immer man das nennen will, eben klarer einen Riegel vorzuschieben. Das kommunizieren die aber nicht vernünftig und deswegen bleibt dieses Gefühl, wir haben hier zu viele Einwanderer.
Annette Dittert hat seit 2008 bis zum Ende des vergangenen Jahres für die ARD aus Großbritannien berichtet, Frau Dittert, und ich habe jetzt mal durchgezählt, 7 Premiers haben Sie durch in Ihrer Zeit.
Eine Menge.
Von Gordon Brown bis Keir Starmer, 2x Labour, 5x Conservative und 2 Monarchen.
Ja.
Das kann nicht jeder von sich behaupten.
Nein, das war auch ein Wahnsinn, als die Queen gestorben ist. Das war schon wirklich einer der seltsamsten Wochen meines Lebens, weil da wirklich das ganze Land im Ausnahmezustand war. Und das wirklich, man hat richtig gespürt, dass das eine Zäsur ist, auch was das Selbstverständnis und die Identität Großbritanniens anging.
Also auch das hat das Land verändert. Jetzt geht es mal ein bisschen Balsam für die Seele, Frau Dittert, von unseren Hörern. Nämlich schreibt Marlene, sehr geehrte Frau Dittert, es ist so schade, dass Sie nicht mehr in der ARD über Großbritannien berichten. Und Alfred Pradl aus Aalen, der schreibt, tolle Frau und eine Journalistin, die es leider nur noch selten gibt. Und kamen auch viele Mails wegen der Outfits rein. Da können wir nur empfehlen, da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Also einfach im Netz nachher die Sendung nachhören. Warum hören Sie eigentlich auf? Sie wirken nicht jetzt auf mich wie jemand, der in Rente gehen will.
Weil man manchmal im Leben auch nochmal was Neues machen muss. Und ich habe das so lange gemacht, also fast 18 Jahre. Also es gab eine kurze Unterbrechung, da hatte ich mal ein Sabbatical. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt nochmal verlängern würde, die Welt ist groß und bunt und ich muss nochmal was Neues machen. Und ich fühle mich eben noch total fit und ich möchte auch weiter in Großbritannien bleiben und aus Großbritannien berichten. Aber da gibt es eben auch viele andere Methoden und viele andere Kanäle. Ich habe einen Instagram-Kanal, wo ich einmal die Woche ein bisschen erzähle, was los ist von meinem Hausboot in Großbritannien. Jeden Donnerstag, also auch morgen, irgendwie aus Stuttgart wahrscheinlich.
Ja, morgen sitze ich hier.
Ja,
ne?
Genau, morgen bin ich hier.
Ja, also die Landtagswahl.
Genau, und dann schreibe ich auch für die Blätter für deutsche und internationale Politik in Deutschland. Ich werde wahrscheinlich auch in Großbritannien für politische Magazine schreiben. Who knows, was jetzt passiert? Ich habe einfach gedacht, mach mal einen Break und gib dem Universum eine Chance, dir was Neues anzubieten. Dadurch, dass ich ja auf einem Hausboot in London wohne, brauche ich nicht so viel Geld. Ich habe nur ein Boot und ein Fahrrad, ein Äffchen und ein Pferd, wie Pippi Langstrumpf. Und dadurch bin ich eigentlich frei, auch jetzt mal was ganz Neues und anderes zu machen. Und dann habe ich ja eben auch gerade noch mal ein neues Buch geschrieben. Dear Britain kann man noch schon vorbestellen. Und das sind alles Dinge, die ich mit dem Job in der ARD so nicht hätte machen können oder nicht machen könnte jetzt. Und ich mag dieses Gefühl von Freiheit, das mochte ich immer.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie wirken auf mich, als würden Sie sich frei fühlen. Über das Hausboot müssen wir kurz reden. Also Instagram ist bei Ihnen tatsächlich eine Bank, da haben Sie auch eine ganze Menge Follower, die Sie da zum Teil auch mit Bildern von Blumen einfach versorgen.
Ja, das war eigentlich nur mein Garten.
Oder mit politischen Infos, also beides, genau. Das scheint ja gut zu funktionieren. Aber dieses Hausboot, das ist ja ein bisschen zur Marke geworden. Ja. Also das liegt ja mitten in London, also in Little Venice. Und wie kommt man überhaupt an so ein Hausboot? Was muss man da zahlen, damit man da liegen darf?
Ja,
also
ist das ein, das ist jetzt eine
oder kauft
für
man
sich.
Diesen Liegeplatz oder was passiert da?
Nein, ich habe irgendwann mal ganz am Anfang einen Dokumentarfilm gemacht, lange Reportage über diese Boote, weil die so unglaublich englisch sind. Die gibt es ja so nirgendwo. Das sind so schmale Narrowboats, so schmale Langboote, ganz bunt meistens angemalt. Und das war sehr pittoresk, das war ein toller Film. Und der endete in London in einer eben der schönsten Ecken, Little Venice, wo man überhaupt einen Liegeplatz haben kann. Und da habe ich mich mit Leuten angefreundet und die wiederum haben mir irgendwann gesagt, hey, da ist ein Boot zu verkaufen. Das ist zwar halb abgesoffen, aber kostet nicht viel. Und dann habe ich das gekauft und habe das jahrelang repariert. Das war auch mehr so eine Datscha. Da konnte man nicht wohnen. Und habe dann irgendwann aber, als das Ding dann nochmal abgesoffen ist fast, habe ich gedacht, jetzt reicht's. Und dann hat mir jemand gesagt, du könntest doch eigentlich dir ein neues Boot bauen lassen. Und dann habe ich eins entworfen. Emilia heißt das. Und das habe ich dann vor mittlerweile 10 Jahren wieder nach London gefahren, nachdem das in einer sehr alten romantischen Werft gebaut wurde. In Nordengland und habe das dann selber ausgebaut und wollte da eigentlich nur einen Sommer verbringen. Und am Ende, ist das jetzt 10 Jahre her und ich wohne seitdem auf knapp 18 Quadratmetern und es ist wunderbar.
Ja, das hat ja schon auch was, das machen ja wohl immer mehr Leute.
Ja,
hat
es
was
ja
mit den explodierenden
günstiger.
Immobilienpreisen zu tun. Sie wären natürlich auch nicht Annette Dittert, wenn Sie nicht auch darüber einen Film gemacht hätten, habe ich nämlich zufällig gesehen. Dieses Korrespondentinnen-Dasein, dieses Dasein auch als Marke, ne, mit so einem Hausbootleben und dann die bunten Klamotten und so. Was macht das eigentlich mit einem? Also so ein Familienleben oder sowas, das haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Man sieht so ein bisschen als einsame
Familie,
Wölfin, aber glücklich durch die Gegend?
Ja, einsam bin ich überhaupt nicht, aber Familienleben habe ich nicht. Ich habe nie eine Familie hingekriegt. Das geht auch eigentlich. Es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das schaffen. Aber das war nie so mein Ding. Also, und einsam bin ich gar nicht, sondern ich habe ganz, ganz viele Freunde aus ganz vielen verschiedenen sozialen Ecken, auch durch das Bootleben. Wir sind ja auch so eine Community da. Und das ist ein tolles Leben und eigentlich genau das, was ich immer wollte.
Dann können Sie sich glücklich schätzen. Wir entlassen Sie jetzt. Heute Abend sind Sie zu sehen beim Musikwinter in Gschwendt. Ich weiß nicht, ist vielleicht
Winter?
Schon ausverkauft.
Es ist Frühling.
Ja, aber es heißt noch Winter.
Ah, okay.
Aber es geht auch jetzt langsam. Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke, dass Sie da waren und vielen Dank
für
das interessante Gespräch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.